Es ist klar definiert. Viele Dinge, die wir aber so erzählen, sind unsere persönliche Meinung oder unsere persönliche Erfahrung. Und am Ende geht es uns letztendlich halt darum, mit euch ins Gespräch zu kommen, auch eure Meinungen, eure Sichten auf die Dinge zu sehen und am Ende zu schauen, wie können wir sozusagen dieses wirklich große, sehr, sehr umfassende Thema gemeinsam letztendlich weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist einfach das Entscheidende. Wir wollen mit euch gemeinsam daran arbeiten und dann vielleicht tatsächlich auch gemeinsam neue Standards setzen. Das wäre natürlich das Beste daran.
Und ein neues Gefühl, also ein bestes Beispiel. Ich weiß nicht, wie der Filmausschnitt ist. Hier habe ich den unglaublich tollen neuen Röko-Pulli an. Und der Röko hat sich ja auch neu erfunden. Es ist einfach ein ganz neues Gefühl von der Radiologie. Und das wird mir jetzt im Nachhinein immer bewusster, was der Röko in diesem Jahr überhaupt war. Ja, hat sich gesetzt und mega, also cool, was er auf emotionaler Ebene geschaffen hat. So, und dieses Gefühl muss eben auch weitergetragen werden. Und ja, dieses Gefühl von Remote ist der neue Standard, das ist mein neues iPhone 18, cool, ich freue mich darauf, in Zukunft so eine tolle Technologie ja zu haben, mich auf diesen Prozess zu freuen und ja, weg von, was soll das denn eigentlich, warum tun wir das, hin zu, ey cool, dass wir diese Chance haben, die Radiologie mitzugestalten. Lass uns eine Welt der Radiologie werden, wo man eben Spaß hat, sich noch besser zu vernetzen, auszutauschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Remote Ready, deinem Podcast über Remote Operations in der Gesundheitsbranche. Heute wieder mit Philipp Wittlinger von Proxima Healthcare. Philipp, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Michael.
Philipp, wir haben viele tolle Rückmeldungen zum Podcast bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Was haben wir uns denn für eine besondere Folge heute überlegt?
Ja, Michael, wir haben echt viel positives Feedback zurückbekommen und ja, wir haben uns jetzt für die heutige Folge mal überlegt, das Feedback aufzunehmen und machen heute mal so eine kleine Q&A-Session, also so eine Frage- und Antwort-Session. Denn was wir mitbekommen haben als Feedback ist, dass uns eben nicht nur die radiologie-affinen Leute zuhören, also MTRs oder Ärzte oder MFAs, sondern tatsächlich eben auch Leute, die mit dem ganzen Business überhaupt nichts zu tun haben. Und deswegen wollen wir heute nochmal ja einfach so auf ein paar Begriffe eingehen, damit wir am Ende auch immer so dasselbe Verständnis davon haben, was wir eigentlich meinen.
Genauso der Klassiker, die Marketingabteilung muss sich eben auch damit beschäftigen, wie sehen die Stellenbeschreibungen aus, wie müssen wir es optisch machen, wie wäre Employer Branding, und dann sind wir eben genau bei der Thematik, dass wir eben mit dieser Folge so einen Shift schaffen wollen. Wie kann eine komplette Company über dasselbe sprechen, so dass alle ja darunter auch dasselbe verstehen, und ja, das ist auch mehr oder weniger so das Resümee, was wir ja letzte Woche in der Podcast-Folge hatten, dass wir ganz viele Begriffe haben und eigentlich was ganz anderes meinen. Ja, das erste wäre eigentlich so die Personalabteilung, die ich jetzt einfach mal ansprechen möchte. Die heißt leider im Business-Kontext nicht so. Wie heißt die denn eigentlich?
Ja, also im Business-Kontext ist es so, dass wir halt ganz häufig englischsprachige Begriffe haben oder Begriffe, die aus dem Englischen kommen und so ein bisschen eingedeutscht sind. Also wenn wir von der Personalabteilung sprechen, dann sprechen wir meistens von HR, also von Human Resources sozusagen. Oder heutzutage heißt es auch häufig People oder People and Culture. Also da gibt es jetzt inzwischen tatsächlich so ein bisschen unterschiedliche Begriffe, meinen am Ende aber eben den Bereich in einem Unternehmen, der sich einfach um die Themen Personalgewinnung, Personalhaltung, Mitarbeiterweiterentwicklung und so weiter und so fort kümmert.
Und die sorgt ja dafür, dass wir bestensfalls einen perfekten Skillmix in der Abteilung haben. Was meinen wir denn damit?
Ja, richtig. Also der Skillmix, eben auch wieder so ein pseudo-internationaler Begriff. Letztendlich geht es im Skillmix darum, dass wir eben eine gezielte Kombination von unterschiedlichen Qualifikationen und Kompetenzen in einem Team haben. Also jeder Mitarbeitende hat eben unterschiedliche Qualifikationen, unterschiedliche Ausbildungen und so weiter und so fort. Und das Amte dann ist sozusagen der Skillmix, wenn man quasi die einzelnen Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter in einen Topf werfen würde.
Sprechen wir dann jetzt nur von Fähigkeiten oder von Rollen? Oder ist
ja, klar.
Das vielleicht auch Rollen und Fähigkeiten kombiniert?
Genau.
Also damit habe ich mich noch nie so zusammen beschäftigt.
Ja, richtig. Also am Ende ist es so, man kann das natürlich schon auch auf die Rollen in einem Unternehmen auslegen. Sprechen wir, glaube ich, nachher nochmal drüber. Die einzelnen Rollen jetzt, wenn wir vom Remote Scanning oder Remote Operations sprechen, da gibt es dann eben auch unterschiedliche Rollen, die unterschiedliche Voraussetzungen haben. Ja, klar, das gehört dann letztendlich auch zum Skillmix dazu, ja.
Aber auch andersrum, also das ist jetzt die Neugierde. Mir wurde ganz oft gesagt, Michael, du bringst Ruhe ins Team, man kann dich nicht so schnell stressen und so weiter. Vielleicht dann auch, ist das ein Skillmix, wenn wir am Gerät eben unterschiedliche Charaktere haben und sagen, okay, der eine ist hibbelig, der andere ist ruhig und dann haben wir eine perfekte Auslegung fürs Gerät.
Genau, genau so ist es. Ja. Also Qualifikationen, Kompetenzen ist das eine, aber das, was du eben gerade gesagt hast, eben auch so Persönlichkeitsmerkmale, genau, das gehört da alles mit dazu. Es ist ein relativ breiter Begriff, der lässt sich jetzt meiner Meinung nach auch nicht so ganz, ganz krass definieren. Aber alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, gehört unter diesen Oberbegriff Skillmix, ja.
Und ein weiterer Begriff in diesem Felde wäre ja dann Workforce Management. Was ist das denn überhaupt?
Ja, Workforce Management klingt wichtig, ist es letztendlich auch, ist aber ins Deutsche übersetzt letztendlich nichts anderes als die Planung und die Steuerung von Personaleinsatz entsprechend des jeweiligen Bedarfs eben.
Spannend, ja.
Aber also Workforce Management klingt natürlich schon cooler als Personal- oder Dienstplanung.
Du bist der Workforce-Planer.
Absolut.
Jetzt springe ich einmal ganz bewusst, aber nur um auch einmal die Thematik zu besprechen, warum diese Folge entstanden ist. Wir hatten letztens die Thematik mit dem Patient Manager und diese Stelle wurde ausgeschrieben und dann sagten sie, ja, wir haben nur bescheuerte Bewerbungen bekommen von Akademikern und Co. Die waren überqualifiziert für das, was der Patient Manager gedanklich machen soll. So, und dann sind wir eben ja genau in der Thematik, dass es eben schwierig ist, vor allem wenn wir jetzt über Managementrollen und Co. sprechen, dass wir eben genau wissen müssen, was meinen wir denn damit, damit dieses Change Management dann eben auch wachsen und entstehen kann und wir nicht auf einmal ganz viel Arbeit auf dem Tisch haben, nur weil wir eine falsche Begrifflichkeit entstanden oder kommuniziert haben. Und dann sind wir beim Change Management. Was ist denn das? Das sagt man so ganz häufig.
Ja, genau. Also Change Management ist tatsächlich auch so ein Begriff, den werden wir sicherlich öfters noch verwenden. Und das war auch eines der Feedbacks von einer ganz lieben Kollegin, die gesagt hat, Change Management, ja, da müsstet ihr viel mehr drüber sprechen. Da ist es letztendlich so, Change Management bedeutet eigentlich in Anführungszeichen nur, also wirklich in Anführungszeichen, dass es einfach eine Begleitung der Veränderung innerhalb einer Organisation ist. Das hat jetzt gar nicht zwingend was mit Remote Scanning oder Remote Operations zu tun, sondern Change Management ist eigentlich alles an Veränderungen in einer Praxis oder in einem Unternehmen. Das passiert letztendlich ständig. Also Change Management musst du eigentlich immer dann mitdenken, wenn es um Neuerungen in der Praxis geht. Also das kann Remote Operations sein, das bedingt einen Change Management Prozess, aber auch ein neuer Standort oder neue Geräte, auch die bedingen letztendlich einen Change Management Prozess. Aber vielleicht können wir tatsächlich mal noch eine Folge machen, die sich am Ende nur mit Change Management auseinandersetzt, weil das ist tatsächlich was sehr umfangreich kann. Und ja, jetzt in der Kürze ist es tatsächlich schwierig, das umfassend zu besprechen. Aber es ist ein extremst wichtiger Punkt, damit Projekte überhaupt richtig umgesetzt werden können.
Beziehungsweise ist auch in meinen Augen der Grund, warum ganz viele Projekte, bevor sie überhaupt schon gestartet sind, in den Brunnen fallen. Also das ist, es kann sehr, sehr, sehr viel verbrannte Erde hinterlassen, wenn man es falsch macht. Und deswegen ist es einfach so unglaublich wichtig, darauf einzugehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Raum wir dem jetzt auch geben möchten. Also ich finde es so wichtig, dass wir zumindest einmal so eine Grundlage darüber geben müssten, was das eigentlich heißt, in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Hey, lass uns das gerne machen und sag doch mal, was ist es denn aus deinen Augen, das Thema Change Management?
Also für mich, ich lasse da jetzt auch direkt die nächsten Begrifflichkeiten eben einfließen. Und zwar also ist Change Management ja ein Bereich des Lean Managements. Das heißt, wir wollen eben schauen, wie können wir Prozesse so smart und so intelligent gestalten, dass sie besser funktionieren. So, das heißt, Change Management ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes, wenn man eben sagt, wir wollen Prozesse und Arbeitsabläufe einfach besser machen. So, was jetzt eben ganz häufig passiert in meinen Augen, und das ist es eben, wenn Change Management von der Management einfach übergestülpt wird und die Menschen, die tatsächlich wirklich Ahnung von der Materie haben, einfach nicht gefragt werden. Und genau das ist eben so diese Kernthematik, warum ich sage, ohne Change Management funktioniert nichts und ohne die Menschen eben mitzunehmen und zu sagen, okay, welche Erfahrung habt ihr denn, wie wollt ihr es machen und das dann in einem PDCA-Circle einzureihen. So, und da sind wir beim PDCA und das ist eben dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess nach besonderen Schritten, planen, umsetzen, überprüfen und anpassen. So, das heißt, wir planen gemeinsam etwas, wir schauen, wie können wir das gemeinsam umsetzen, dann überprüfen wir und die KPIs, also die Kennzahlen, ob es funktioniert hat, ob die Qualität stimmt, ob es wirtschaftlich ist, ob wir irgendwelche Punkte haben und dann schauen wir, ob wir es besser machen können. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass dieser PDCA-Zyklus, der immer entsteht, also bestes Beispiel, unsere Local Operator Schulungen, die sind jetzt in, ich glaube, Phase 5.0, weil wir eben immer geschaut haben, ist es gut? Nee, wir können noch was besser machen. Und so entwickelt sich das eben immer weiter, weil man sich eben selber reflektiert. Und dementsprechend Change Management ist ultra wichtig. Man kann aber sehr einfach und sehr schnell viel falsch machen. Ich glaube, das ist so das Thema, wie kann man Change Management richtig machen? Und ich glaube, da haben wir jetzt in meinen Augen die wichtigsten Punkte eben auch schon kurz angerissen. Und dann sind wir nämlich bei den KPIs, die da eben ersichtlich werden und darüber auch definiert werden über diesen PDCA-Zyklus, weil wir da eben dann eben auch die Frage stellen, wie können wir das, was wir denn tun, überhaupt überprüfen? Und da jetzt ein ganz wichtiger Impuls im Bereich Remote Operations. Und zwar haben wir ja, also wir können die Zahlen ja im MRT tracken. So, das ist jetzt kein Geheimnis, dass man das sehr minutengenau machen kann. Und dann können wir eben überlegen, okay, wie ist denn die Scanzeit? Wie lang ist die Umlagerungszeit? In der Folge 1 bin ich darauf hier eingegangen, dass diese beiden Kennzahlen relevant sind. So, jetzt haben wir aber eine große Abhängigkeit, und zwar sind es Kontrastmitteluntersuchungen oder nicht. Und es macht halt einen Unterschied, zum Beispiel, ob ich nur native Untersuchungen fahre, dann schaffe ich, ich weiß nicht, 4-5 Patienten die Stunde mit einem ganz konventionellen Setting. Und wenn ich halt Kontrastmittel-Untersuchungen fahre, schaffe ich nur 2. So, und oder vielleicht 2,5, 2,8. So, und jetzt ist eben die spannende Thematik, was eben die Kennzahlen nicht hergeben. Ganz häufig wird eben gefragt, wie kann ich denn Remote Operations im MRT messbar machen? Da sage ich eben, wir müssen es ganz genau differenzieren. Also A, sprechen wir von nativem Setting, sprechen wir von einem Mix oder wo bewegen wir uns? So, und das nächste KPI-Szenario, was mir eben so unglaublich auf den Magen fällt, ist, wie können wir denn das wirtschaftlich betrachten? Also macht Remote Operations etwas schneller oder nicht? Oder verbessern wir die Arbeitsabläufe? So, und diese Messung ist total schwierig, weil wir im Bereich Remote Operations eben so viel machen. Also sprechen wir jetzt von einer Praxis Onboarding, machen wir einfach nur Pausenablösung und so weiter. Das heißt, wir müssen ganz genau differenzieren, was machen wir denn jetzt überhaupt? Und wenn eben da ein Standort ist, der sagt, wir machen jetzt nur eine Randzeiterweiterung mit Remote Scanning, dann hat es einen ganz anderen Input und diese plus 2 Stunden am Tag sind, haben eine ganz andere Wichtung als Remote Operation im Bereich Support oder ich weiß nicht, ich habe gar keine Mitarbeiter und ich cover es zu 100%, dann müssen wir diese Kennzahlen eben covern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt noch keine Lösung zu, wie man das ganz smart und intelligent macht. Also ein sauspannendes Thema. Ich habe noch keine Lösung. Ich weiß nicht, wie würdest du es sehen?
Spannender Punkt. Also vielleicht ganz kurz, um die Definition noch zu geben. Also KPI steht am Ende für Key Performance Indicator und ist letztendlich eine Kennzahl zur Messung von Leistung oder Qualität oder Wirtschaftlichkeit, um es einmal kurz zusammenzufassen. Ein Punkt ist, Kennzahlen, das klingt meistens so negativ im Sinne von, jetzt wollen die erheben, ob ich gut arbeite oder schnell genug arbeite oder was auch immer. Darum geht es aber tatsächlich nicht. Es kann natürlich sein, dass das Teil ist, ja, das kann man, glaube ich, auch nicht ausschließen. Am Ende geht es aber da immer darum, also bei einer KPI etwas Messbares zu haben und zu schauen, hat eine Entwicklung oder eine Veränderung denn einen positiven oder einen negativen Effekt? Und jetzt hattest du es gerade angesprochen, je nachdem, wie wir Remote Scanning beispielsweise einsetzen, also nutzen wir das den ganzen Tag und haben quasi gar keine LTRs mehr vor Ort, die vor Ort scannen, oder machen wir es in Anführungszeichen nur, um Öffnungszeiten zu erweitern. Das sind unterschiedliche Setups, aber am Ende geht es darum, quasi eine Zahl zu bekommen oder mehrere Zahlen zu bekommen, um zu schauen, bringt das denn etwas? Ja, und eine KPI in diesem Zusammenhang könnte eben sein, Untersuchung pro Stunde mit Remote Scanning oder Kosten pro Scan oder Kosten pro Stunde oder was auch immer. Also da gibt es wirklich allerlei Kennzahlen und die sind allesamt erstmal nicht schlimm und man muss da auch keine Angst davor haben, denn am Ende sind sie schlicht und ergreifend notwendig, um zu gucken, hat denn unsere Einführung von Remote Scanning überhaupt was gebracht? Und am Ende wollen wir das ja auch wissen. Ne? Also wir sagen, es bringt was. Und dann müssen wir den Beweis aber am Ende halt auch liefern können. Und dafür brauchen wir letztendlich KPIs, an denen wir uns entlanghangeln können.
Das ist ein ultra schwieriges und diffiziles Thema, diese KPIs. Ich möchte dennoch vielleicht noch mal einen anderen Blickwinkel drauf geben. In der letzten Folge habe ich auch darüber gesprochen. Meistens hat es ja keine Relevanz, ob wir jetzt 10 Sekunden schneller sind, sondern dann geht es um Patientensicherheit und Untersuchungsqualität. Was aber eben machbar ist und was jetzt eben auch in dieser Digitalisierung eben relevant ist, und da sind wir jetzt auch wieder im Lean-Management, weil da geht es ja um Verschwendung, wenn wir jetzt eben neue Injektoren benutzen und dieser Injektor dokumentiert halt direkt, dem Patienten, die Kontrastmitteldosis, welche Chargennummer ist es, wie war die Einflusskurve, was kann es noch? Ja, also das sind so die Standards, was halt zutage machbar ist. Das heißt, der Patient hat automatische Kontrastmittelmengenmodulation. So, das sind eben Sachen, die können wir jetzt eben messen. Die machen den Prozess halt schneller und smarter, weil wir es nicht selber mehr dokumentieren können und müssen. Oder doch, wir könnten es selber nochmal händisch nachkontrollieren, aber wir müssen es nicht mehr. Und dann können wir im Nachhinein eben schauen, wie viel Kontrastmittel haben wir denn jetzt durchschnittlich? Und dann können wir viel effizienter bestellen, planen und der ganze Prozess ist smarter geworden. So, und dann sieht man eben daran, die KPIs sind eben total wichtig, weil ich daran auch ja ganze Prozessketten eben abstimmen kann. Und das ist eben dieses Lean-Management zu hinterfragen, kann ich es besser machen? Oder ja, wie muss denn überhaupt das Qualitätsmanagement, das QM ausschauen? Und warum brauchen wir das denn überhaupt?
Ja, genau. Wichtiger Punkt. QM hat ja immer so ein bisschen so leichte Bad Vibes. Keiner möchte sich so richtig drum kümmern. Und dann gibt's immer so ein paar, ich nenne es mal positiv, Freaks, die voll für QM leben. Und also QM ist letztendlich total wichtig. Und QM ist letztendlich eine Form von Management. Und am Ende geht's halt darum, dass wir, ja, alles, was wir in der Praxis machen, eben vernünftig dokumentieren müssen. Wir können durch QM eben schauen, also alles, was wir jetzt gerade eben schon besprochen haben, ist letztendlich auch Teil von QM. Ja, also der PDCA-Zyklus beispielsweise ist auch Teil von QM. Also wir machen etwas, dann schauen wir, ist es gut, was wir machen, was können wir verbessern und prüfen das quasi ständig gegen, um einfach immer ja kontinuierlich besser zu werden. Und das QM hat meiner Meinung nach zu Unrecht ein bisschen einen nerdigen Ruf. Klar geht's auch oft darum, irgendwie SOPs, also Standard Operating Procedures irgendwo abzuspeichern und abzulegen. Also es klingt immer so total nach QM dokumentiert halt irgendwie ganz viel, aber eigentlich ist QM viel, viel, viel mehr als das, was man so an der Oberfläche immer sieht. Und die Oberfläche ist halt das, was die meisten immer so ein bisschen, ja, bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch nervt, weil man irgendwie Dokumente immer nachhalten muss und korrigieren muss und so weiter und so fort. Aber hinter QM steckt viel mehr und ist auf jeden Fall ein ganz elementarer Bestandteil letztendlich des Managements von der Praxis oder von dem Unternehmen im Allgemeinen.
Kann ich nur bestätigen. Eine Geschichte dazu, um die Wichtigkeit nochmal darzulegen. Also die viele Begrifflichkeiten, worüber wir jetzt gerade sprechen, sind eben im QM in der Verfahrensanweisung hinterlegt. Und wenn wir jetzt über die Einführung von Remote Operation sprechen, sind diese Punkte eben definiert. Es gibt eine ganz klare Definition, wer darf ein MRT bedienen, wer darf einen Zugang legen, wer darf Kontrastmittel spritzen. Und wenn eine Praxis sehr ehrlich zu sich ist, kann die Praxis halt die Verfahrensanweisung nehmen und einfach nur schauen, matchen unsere Eigenschaften denn mit dem, was unser Anspruch ist. Und dann wird eben in der Verfahrensanweisung auch ganz genau gesagt, was wir brauchen und wie wir es umzusetzen haben. So, und hat es zumindest sehr, sehr viel geholfen, dass man eben weiß, alles klar, das ist genau der grüne Bereich, in dem ich mich bewegen darf und alles andere ist eher ungewünscht. So, und jetzt geht das dann eben weiter. Die Verfahrensanweisung ist ja juristisch geprüft und ganz klar und dementsprechend wissen wir, genau so ist der Weg.
Ja, so ist es. Und letztendlich, also wenn wir diese Verfahrensanweisungen nochmal nehmen oder SOPs, geht es halt am Ende darum, dass wir eben standardisierte Anweisungen haben, die auch jeder jederzeit nachlesen kann. Das hilft dann wiederum das Onboarding von neuen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen.
Was denn das Onboarding? Hat man das schon?
Nee, Onboarding hatten wir, glaube ich, noch nicht. Also in dem Kontext, den ich jetzt gerade meine, ist Onboarding letztendlich, wir haben neuen Mitarbeitenden, egal in welchem Bereich, und den können wir nicht einfach nur in die Praxis setzen und sagen, jetzt mach mal, sondern der muss ja wissen, was ist zu tun, was sind meine Aufgaben, wo ist der Pausenraum, wo ist die Kaffeemaschine, das sind so die ganz wesentlichen Dinge. Also Onboarding ist letztendlich der Prozess, wie wir einen Mitarbeitenden, der neu in die Praxis kommt, in die Praxis, in die Abläufe integrieren und ihm beibringen, wie die Praxis letztendlich läuft.
Und da auch nochmal im Bereich jetzt Remote Operations MRI. Über Sono haben wir uns noch gar nicht unterhalten, weil das noch ein bisschen weiter weg ist. Aber auch da ist es halt relevant. Da wird eben ganz klar dieser Prozess definiert. Also wir wissen einmal, einerseits ist es von der MR-Sicherheit ganz klar geregelt. Jede Person, jeder neue Mitarbeiter, nicht medizinisch und auch medizinisch in der Kategorie A, also der dort arbeitet, braucht halt eine MR-Sicherheitsschulung. Und das muss getan werden, bevor er am Gerät da ist oder da ist. Und das ist mir eben so wichtig, weil das ist eben dieser Onboarding-Prozess, der auch in einer Verfahrensanweisung ganz klar geregelt ist. So, und ich möchte heute mal auch bewusst jetzt einen Schwenk in die Remote Operations Sono machen, weil auch da wird ja ganz klar eigentlich definiert, wie wir die Bilder in einem Schockraum-Szenario eben an den Arzt übermitteln. Und da wird niemals stehen, benutze WhatsApp, schicke die Bilder dem Oberarzt dazu und warte auf das Go, ob er jetzt kommen muss oder nicht. So, sondern es wird ja anders sein. Ich glaube, allein schon die Datenschutz-Thematik würde dem ganz, ganz dolle widersprechen. So, ja, ganz minimal.
Absolut.
Genau, aber da geht es auch genau darum, wie können wir eben diesen Onboarding-Prozess klar machen. Es ist Begrüßung, Mitnahme. Wie einer meiner Lieblingssprüche ist ja Learning by Burning. Ich fand es immer sehr spannend, in diese neuen Szenarien reingeschmissen zu werden und zu schauen, okay, wo sind denn eben die offenen Punkte? Aber da können wir eben direkt sehr, sehr, sehr viel falsch machen. Und ich war einmal in einer orthopädischen Privatklinik, habe ein Röntgen der LWS seitlich gemacht. Da war ein Reißverschluss noch vorne drauf. Also Oberkörper war frei. Und die Professorin kam direkt zu mir und sagte, Herr Bünte, diese Röntgenaufnahme ist unter meiner Qualität. Das kann ich nicht abgeben. So, und das war dann alles klar. Sie hat mich direkt eingepolt und ich wusste, wo der Hase langläuft. So, und genau das ist eben dieser Onboarding-Prozess, den wir digital eben auch ja abstimmen müssen. Wie funktioniert es? Welche Ansprüche habe ich an die Untersuchungsqualität, an die Mitarbeiter, dass es eben richtig gut läuft und dass unser Anspruch eben funktioniert? Ja, wenn wir eben auch in große Companies gehen, in der Industrie, dann sind ja teilweise auch diese Onboarding-Prozesse dauern 1-2 Wochen, bis sie eben in die Company, in die Arbeitsabläufe überhaupt richtig erst eingeschleust sind.
Ja, absolut. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich kenne Praxen, MVZs, die ein ganz grottenschlechtes Onboarding machen. Das bedeutet, oder was meine ich damit? Ein neuer Mitarbeiter kommt, hat im Zweifel noch nicht mal seinen Chip, um sich einzustempeln, hat keine Dienstkleidung. Also das ist so total basic, ja, was ich jetzt gerade sage. Passiert aber ganz, ganz häufig, und dann gibt es wiederum Praxen, die sind super vorbereitet, ja. Da liegt die Dienstkleidung in der richtigen Größe bereit, der Chip zur Zeiterfassung ist da. Es gibt noch ein Willkommensschreiben oder was auch immer. Das ist ja auch Teil des Onboardings. Und das ist nichts, was an einem Tag vorbei ist. Du hast jetzt gesagt, das sind so 2 Wochen. Das können aber auch 3 oder 4 Wochen sein, je nachdem, wie groß so eine Einheit ist und welche Abteilungen Mitarbeiter vielleicht auch durchlaufen soll. Kann auch so ein Onboarding-Prozess mal ein halbes Jahr dauern, je nachdem. Aber er ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig.
Kann ich noch eine wunderschöne Geschichte zu erzählen. Eine größere Kette meinte, ja, wir machen perfektes Onboarding Und dann habe ich irgendwie einen Tag vorher angerufen und gesagt, bekomme ich noch meine Zugangsdaten und Co. Die habe ich dann bekommen. Dann komme ich da an und dann fragt mich, Herr Bünte, wo sind denn Ihre Schlafutensilien? Ich sage, wie? Ja, Sie müssen doch Ihr Kopfkissen und Bettdecke und Co. mitbringen. Ich sage, was? Das muss mir aber doch gesagt werden. Ich wusste nichts. Also, das ist ein unglaublich wichtiger Stein und das muss eben ganz klar kommuniziert werden und ist nicht zu unterschätzen.
Absolut, genau so ist es.
Oh, aber da sind wir dann auch schon im Retention Management, oder?
Ja, Retention Management schließt quasi dann an das Onboarding an. Also wenn wir von Retention Management sprechen, geht es letztendlich darum zu überlegen, wie können wir, also welche Strategien gibt es eigentlich, um Mitarbeitende eben langfristig ans Unternehmen, an die Praxis oder an das MVZ zu binden.
Und was ist der Unterschied zum Employer Branding?
Ja, also Employer Branding ist letztendlich das, womit eine Praxis oder ein Arbeitgeber sich nach außen präsentiert. Also es gibt inzwischen in größeren Einheiten tatsächlich, also gerade die Ketten haben das eigentlich alle, die wollen eben oder schreiben sich auf die Fahne, sie wollen ein toller Arbeitgeber sein, weil der Kampf gute Mitarbeitende ist halt irre stark inzwischen und die haben eigene Mitarbeitende in den Holdings, also in den übergeordneten Einheiten, die sich mit dem Thema Employer Branding beschäftigen. Also sozusagen, ja, die kreieren eine eigene Marke. Genau. Wir sind eine tolle Arbeitgebermarke, so dass die Leute, wenn sie den Namen XY hören, genau ein Bild vor Augen haben, was habe ich mir darunter vorzustellen. Also jetzt ein Beispiel, vielleicht ein bisschen aus der Zeit inzwischen, aber wenn man sich vorstellt, Porsche war so eine ganz, also ist ja bis heute eine wirklich starke Marke, und bis vor ein paar Jahren jedenfalls war es auch so, also die Leute wollten dort auch hin, weil sie eben von Porsche ein gewisses Bild schlicht und ergreifend hatten. Es soll jetzt auch keine Werbung sein, es gibt auch viele andere tolle Marken. Aber die haben es halt einfach geschafft, eine Marke zu kreieren, wo die Leute gerne hinwollen. Und im Gesundheitswesen ist das letztendlich auch so und ist auch das Ziel von ganz vielen Unternehmen, dass sie eben eine gewisse Bekanntheit bekommen, sei es durch eine Farbe, sei es durch das Logo oder überhaupt durch das Auftreten nach außen, ja, dass potenzielle Mitarbeitende halt einfach sofort wissen, wenn die Firma, keine Ahnung, XY höre, dann verbinde ich damit sofort einen positiven Aspekt. Das ist sozusagen dieses Thema Employer Branding.
Und ich glaube, nicht zu unterschätzen. Also
absolut.
Ich glaube auch, total Remote richtig. Operation wirkt eben genau ganz viel in diesem Bereich, weil wir ja ein attraktiver Arbeitgeber damit sein können, was ich damit meine. Wir können eben die Dienstplanung, das Workflow-Management genau darauf anpassen, eben zu sagen, jetzt gehe ich wieder auf mich. Ich als Papa könnte jetzt von 6 bis 8 arbeiten, remote, und von 18 bis 21 Uhr kann ich mich auf der Remote-Schnitt zu stellen. Und dazwischen kann ich eben auch, ich weiß nicht, von der Praxis aus arbeiten. So, und das macht dann eben einen neuen Mix aus und kann total spannend sein. Und genau diese Thematik muss eben einmal neu definiert werden und das muss kommuniziert werden. Und das ist ja auch so dieses Diffizile, warum Remote Scanning so verbrannt ist, weil wir eben ganz viele Geschichten erkennen, Remote Scanning funktioniert ja gar nicht. Und wir haben überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, was ist es denn jetzt wirklich? Was ist Remote Scanning? Was ist Remote Operations? Was ist was? Wer ist wer? Und dann sind wir wieder bei der Thematisierung, die Digitalisierung, Rollenbeschreibung.
Und da ist jetzt auch der Punkt, also kann ich direkt übergehen. Wir hatten es in der letzten Folge nämlich auch schon mal kurz thematisiert. Da ging es um den Podcast mit Martin, wo einfach unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet wurden. So, das ist jetzt gerade eben auch in der Einleitung schon mal thematisiert. Wir sprechen von Local Operator oder von Remote Expert oder vom Patient oder Patientenmanager. Aber das Problem ist halt, meines Wissens nach gibt's da gar keine legale Definition davon. Also jeder kann darunter ein bisschen was anderes verstehen. Und die Begrifflichkeiten, die wir verwenden, die verwenden wir letztendlich aus einem guten Grund, weil wir glauben, dass die halt einfach sozusagen die richtigen sind. Es gibt jetzt aber kein Lexikon, wo man nachschlagen kann, was ist denn eigentlich wirklich der Remote Expert? Und ja, letztendlich hoffen wir natürlich, dass wir durch den Podcast da auch eine gewisse Standardisierung letztendlich hinbekommen, sodass, wenn wir davon sprechen, dass auch jeder weiß, was wir darunter verstehen. Und deswegen, Michael, würde ich jetzt einfach mal fragen, hey, was ist denn eigentlich der Remote Expert?
Ja, da sind wir jetzt eben genau bei dem Punkt. Ich möchte auch noch einmal so die Entstehungsgeschichte mit besprechen und thematisieren, um zu verstehen, wie ist eigentlich dieses Projekt entstanden. Sondern dieses Projekt ist entstanden genau aus dem Wunsch, dass alle Hersteller was anderes sprechen oder was anderes sagen und kommunizieren und niemand weiß eigentlich, was meint er denn wirklich damit. Und die Idee war eigentlich und ist es immer noch zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt bald in wenigen Tagen mit einigen Universitätskliniken, mit freien Standorten aus der Praxis und aus der Industrie und schauen, wie können wir das denn vereinheitlichen. So, und dann geht man damit zur Industrie und gründet quasi so eine G20 oder wie auch immer, holt eben alle Partner dazu und sagt, lass uns doch gemeinsam committen und uns einigen, dass wir dasselbe sprechen und dasselbige meinen und dann eben über diesen Prozess eben die Industrie mit einbinden, die Praxen mit einbinden, dass eben das dann ein universales Lexika wird. So, das ist die Idee, weil man hat sich ja schon was dabei gedacht. Ich habe vorhin erzählt, der Page Manager und auch in den vorherigen Folgen ist so entstanden, weil die Anmeldekraft eine neue Rolle bekommt und wir eben dennoch schauen müssen, wie kann eben der Patient einen Zugang bekommen und wird begleitet. So, weil eins ist sicher, oder das ist zumindest meine Auffassung, für mich ist es ein absolutes No-Go, dass ein Zugang im Untersuchungsraum gelegt wird. Dafür haben wir keine Zeit, vor allem bei schwierigen Patienten im Onkobereich oder sonst was. So, und daher braucht man einen Patient Manager, der medizinisches Fachpersonal ist, der eben vom Arzt die Delegation hat, Zugänge zu legen und auch die Kompetenz hat, wichtige Fragen im Vorfeld zu filtern und da dann eben es auch schafft, eine Brücke zu schlagen zu den Ärzten und zu vermitteln, zu sagen, pass auf, ich weiß nicht, hier ganz klassischer Fall, letztens hatte ich mit jemandem gesprochen und dann hat sich herausgestellt, dass die Verletzung eigentlich ein BG-Fall ist und ganz anders oder ganz falsch betrachtet wurde. So, und dass eben da eben auch der Patient Manager eben bewusst eine Rolle nimmt, tatsächlich den Patienten zu koordinieren, zu managen, dass er gegebenenfalls doch nochmal ein Arztgespräch bekommt bei Implantaten, dass da nochmal eine Implantatprüfung initiiert, geprüft wird. Also total diffizil, diese Person muss unglaublich gut ausgebildet sein, um diesen Prozess zu transferieren. Und das ist der Patient Manager. Jetzt können wir natürlich nochmal differenzieren. Ist der Manager denn da richtig? Weiß ich nicht. Ich glaube auch, der Name hat noch Verbesserungspotenzial, wenn ich ehrlich bin und die Geschichte vorhin nochmal rücknehme. Es meldet sich dann nicht dann vielleicht doch jemand mit einem Studium oder sonst was. Aber vielleicht ist es ja auch eine perfekte Aufgabe für ein PA oder whatever, wo wir dann eben auch da nochmal einen Change neu betrachten müssen und sagen, vielleicht müssen wir da tatsächlich neue Rollen mit implementieren, neue Aufgaben. Und vielleicht ist es genau richtig. Und dann gibt er eben diesen Patienten an den Local Operator über. Und der Local Operator ist die Person, die sich um die Untersuchungsqualität am Patienten kümmert. Sprich, er sorgt dafür, dass der Patient gut gelagert ist und organisiert darüber auch die Patientensicherheit. Was ich eben meine, er hat eben die Kompetenz zu sehen, wo sind Gefährdungen, wie kann ich Gefahren vermeiden, wenn der Patient wackelt, mit dem Patienten zu sprechen und darüber dann eben ganz klar den Fokus auf die Patientensicherheit gelegt ist und Untersuchungsqualität. Und der Remote Expert hingegen, und jetzt auch nochmal der so die Side Story, warum Remote Expert? Weil wir MFAs haben, die unglaublich gut das MRT bedienen können und seit 15, 20 Jahren wirklich ein Know-how in diesem Bereich sich angeeignet haben, wo andere MTRs wirklich nur träumen können. So, und damit eben beide Rollen sich weiter in dieser Rolle finden und wir gleichzeitig auch diesen Prozess eben mitgestalten, sagen, wir wollen, dass ihr noch besser werdet und wir wollen euch noch weiter qualifizieren und eben schauen, wenn noch mehr Digitalisierung kommt, wie können wir euch für die Digitalisierung bereit machen? Wie könnt ihr die Rolle sein, die die Digitalisierung eben steuert und mitgestaltet? Finde ich, gibt es keinen besseren Begriff wie Remote Expert. Und das ist ja so die Überleitung, was ist denn eigentlich Remote Operations an sich? So, und ich glaube, Remote Operations an sich, und da möchte ich Philipp einmal die Frage stellen, du hast bestimmt auch ein neues iPhone oder ein neues Handy, wo KI-Tools benutzt werden. Haben wir uns damals oder diskutieren wir heute noch über ChatGPT oder sonst was? Ich denke eher nicht, oder?
Eher nicht, tatsächlich. Ich habe auch ein relativ neues Handy. Mit Apple komme ich nicht ganz so gut klar. Ich habe ein Wettbewerbsprodukt. Aber in der Tat ist das so. Ja, doch, es geht schon. Aber ja, Spaß beiseite. Am Ende ist es so, klar, wir diskutieren gar nicht mehr über KI-Unterstützung. Also ich jedenfalls nicht, du auch nicht und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ehrlicherweise auch nicht mehr so sehr. Das mag sicherlich von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich sein. Ich persönlich finde jetzt auch nicht immer alles gut, was im Bereich KI passiert und vieles funktioniert auch nicht so richtig, wenn man es ganz genau anguckt. Also Stichwort ist hier Halluzination etc. pp. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es und wir werden auch in der Radiologie damit immer mehr zusammenarbeiten und eben nicht nur im medizinischen Bereich, also im Bereich, wo wir Bilder besser auswerten können und den Radiologen unterstützen, sondern eben auch die ganzen MTRs, MFAs unterstützen können, dass Geräte von sich aus sozusagen ein Zeichen geben, ist der Patient richtig gelagert, muss es nochmal anders gemacht werden, und dann aber eben auch in den ganzen Bereich außerhalb der medizinischen Leistungserbringung, sprich alles, was im Bereich Backoffice, Anmeldung etc. pp. Passiert, da sprechen wir natürlich inzwischen auch von KI und Digitalisierung. Und um jetzt sozusagen auf das Thema Remote Operations zu kommen, da geht es letztendlich darum, dass wir gewisse Prozesse, die können medizinischer Natur sein oder eben auch nicht medizinischer Natur, meiner Meinung nach, eben aus der Distanz betreuen, begleiten. Ist das klassische Homeoffice beispielsweise. Wir sitzen im Homeoffice und können ein MRT-Gerät bedienen oder ein Ultraschallgerät bedienen. Oder wir können remote eben uns ins Praxissystem einwählen und die Telefonie übernehmen oder die Prozesse im Backoffice aus der Ferne machen. Das ist für mich sozusagen das, was unter dem Thema Remote Operations zu verstehen ist. Also zum einen medizinische Remote Operations und zum anderen eben nicht medizinische Remote Operations. Aber was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied, Michael, zwischen Remote Operations und Remote Scanning?
Größte Frage aller Fragen. Remote Scanning bezeichnet primär nur den Begriff, dass ich über eine digitale Schnittstelle das Gerät direkt bediene über internes oder externes Personal. Mehr ist es nicht. Und den Begriff können wir jetzt tatsächlich auch nochmal zerlegen und eben sagen, sobald wir eine ja, eine freie Schnittstelle, die bei Siemens einfach dabei ist, nutzen und zwei Workspaces eben zusammenlegen und dadurch dann eben zwei Geräte gleichzeitig bedienen. Und wir sitzen im selben Raum, sprechen wir eben noch über Remote Scanning. Und das ist eben so dieser Plot-Twist, den wir jetzt eben haben, dass wir eben das aus IT-Seite betrachten können. Wir können es jetzt eben nochmal betrachten, dass wir eben sagen, okay, was ist denn eben, ja, dieses Outsourcing, sourcen wir überhaupt aus? Oder ist es nur eine strategische Praxisentwicklung? Und da muss ich dann eben ganz klar sagen, für mich ist Remote Scanning beziehungsweise Remote Operation einfach eine strategische Praxisentwicklung zu überlegen. Wie muss heutzutage denn eine Praxis gebaut werden? Denken wir vielleicht nicht einfach immer noch in den 90ern, und wenn wir es heute machen, müssen wir es ganz anders ausrichten. Wir müssen die Prozesse viel smarter gestalten. Wir müssen die Patient Journey ganz anders gestalten, die Experience, die dahinter steckt, Service Excellent. So, und jetzt haben wir einfach nur mal da die Fachbegriffe rausgeballert. Und Philipp, was ist denn diese Patient Journey, Patient Experience, das Patient Empowerment, was meinen wir denn überhaupt damit?
Also letztendlich sind die Begriffe, die du gerade genannt hast, alle Teile des Bereichs, sagen wir mal, der Patientenorientierung. Also wenn wir von Patient Journey sprechen, dann ist es so, dass wir letztendlich, zu Deutsch hieße das ja eigentlich Patientenreise. Der Begriff, den gibt's im Deutschen so aber nicht, und ich finde ihn auch sehr, sehr schwierig.
Dann sind wir direkt bei Kanban.
Ja, genau. Deswegen, also Patientenreise würde kein Mensch sagen. Patient Journey hat sich im Deutschen tatsächlich schon etabliert, auch große Krankenhausketten nutzen diesen Begriff, und letztendlich geht es bei der Patient Journey darum, so alle Erfahrungen eines Patienten von der Terminvereinbarung, aber eigentlich sogar noch einen Schritt vorher, von wie weiß der Patient eigentlich, dass er mein Patient werden kann oder soll, über die Terminvereinbarung, über die Anmeldung, über den Weg durch die Praxis, bis hin zum Gerät, das Gespräch mit dem Arzt, wie verlässt er die Praxis wieder und was passiert auch danach mit ihm? Also, ja, keine Ahnung, kontaktieren wir ihn nochmal, gratulieren wir ihm zum Geburtstag oder zum Kind. Das mag jetzt in der Radiologie vielleicht nicht so klar sein. Ich habe aber mal in einem Unternehmen gearbeitet im Bereich Kinderwunschmedizin. Da war das ein total wichtiges Ding, weil die Patient Journey halt, ja, also einfach irre wichtig ist. Von wie weiß der Patient, dass er überhaupt mal zu uns kommen muss, bis der Patient hat sein Kind bekommen, und wie verhalten wir uns dann? Also es ist wirklich so der gesamte Weg des Patienten oder des potenziellen Patienten. Also es,
man kann ja, auch ein schwieriger einmal dazwischen Begriff, aber,
ja.
Also hier beste Beispiel ist ja, darf ich einmal Ihren Namen verraten, und dann heißen Sie Philipp Schön, dann schreibe ich nochmal schön deinen Namen auf die Untertasse oder auf die Waffel und so weiter. Dann fühlt man sich direkt abgeholt, und das ist zum Beispiel auch dieser Punkt, wo ich eben sage, wir müssen eben auch den Patienten richtig ansprechen, wir müssen uns vorstellen, das ist eine Etikette, das sind alles Punkte der Patient Journey, nur um dem Patienten ein gutes Gefühl zu vermitteln. Also ein Begriff, welches total weich eigentlich ist, aber wo super, super viel hintersteckt. Und das ist der Unterschied, glaube ich, warum dann der Patient am Ende, wenn wir die Patient Journey und die Patient Experience perfekt gestaltet haben, am Ende da eine Google-Rezession steht und sagt, ich habe 5 Minuten gewartet, dann war ich schon im MRT, der Patient hat mich verabschiedet und ich habe noch nie so eine perfekte Praxisgestaltung erlebt.
Absolut. Also den Punkt, den du gerade gesagt hast, der ist ja, also die Patient Experience ist letztendlich Teil der Patient Journey, und die Service Excellence ist sozusagen wieder Teil der Patient Experience und die Service Excellence. Du hast gerade ein tolles Beispiel gebracht. Der Patient war nach 5 Minuten schon im Gerät und ist super happy aus der Praxis marschiert und hat uns bei Google oder bei irgendeiner anderen Bewertungsplattform eine tolle Bewertung gegeben. Dazu gehört aber eben auch, es kann auch mal vorkommen, dass der Patient eine halbe Stunde Verspätung hat, weil die, keine Ahnung, das MR, gab es irgendeinen technischen Defekt oder die Patienten waren langsamer als geplant und so weiter und so fort. Und dann kommt es eben auch darauf an, wie gehe ich in dem Moment mit dem Patienten um? Lasse ich ihn einfach nur sitzen und mache nichts mit ihm oder spreche ich ihn aktiv an und sage, es tut uns schrecklich leid. Der Termin verzögert sich ein bisschen, Sie sind wahrscheinlich in einer halben Stunde dran. Unten ist ein Kaffee, hier kriegen Sie noch einen Gutschein für einen Kaffee. Sie kriegen hier einen Pager, wenn der piepst, kommen Sie bitte wieder zurück. Also alles schon gesehen und alles schon erlebt. Und das gehört dann eben auch so zu diesem Thema Service. Und ist ein ganz wichtiges Thema und wird meiner Meinung nach in ganz vielen Praxen nach wie vor ja nicht wirklich gut gemacht. Da gibt es Ausnahmen, die machen das wirklich ganz hervorragend, aber so das Gros der Praxen, die ich kenne, legen da am Ende schlicht und ergreifend keinen Wert drauf. Was man dann häufig eben auch in den Google-Bewertungen wiederum durchaus ja nachlesen kann.
Das ist halt wieder der Teil des Onboardings, weil wie kommuniziert wird, was kommuniziert wird, sollte eben im Bereich des Onboarding-Prozesses sein, um da auch nochmal die Transferleistungen zu bringen.
Genau, richtig.
Dann haben wir noch so die Thematik Benchmarking. Was ist das denn eigentlich?
Beim Benchmarking geht es letztendlich darum, dass wir eigene Ergebnisse oder Prozesse mit anderen Unternehmen, also entweder der gleichen Art, also sprich Praxis mit Praxis oder Standort mit Standort oder auch mit einer ganz anderen Industrie, vergleichen. Und gerade, also bei großen Radiologieketten beispielsweise ist es so, da gibt es dann zum Beispiel Benchmarks, die wiederum auf KPIs basieren, also hatten wir vorher den Begriff, und dann wird zum Beispiel der KPI Untersuchung pro Stunde, wird dann eben gebenchmarkt mit dem eigenen Standort und zum Beispiel allen anderen Standorten des Unternehmens. Also am Ende geht es darum, sozusagen die eigene Organisation mit anderen Organisationen zu vergleichen. Und dazu brauchen wir halt die KPIs, um es überhaupt vergleichbar machen zu können.
Und dann sind wir eigentlich auch bei unseren persönlichen Benchmarks. Nein. Und zwar ist uns super wichtig, dass wir mit euch eben dieses Thema besprechen, thematisieren, und dementsprechend ist uns unglaublich wichtig, dass ihr kommentiert, dass ihr uns Sterne gibt und mitteilt, wie kommt es an, was braucht ihr, wie können wir die Thematik vielleicht nochmal ganz anders beleuchten. Und da freuen wir uns ganz, ganz deutlich auf die Kommentare. Wir lesen sie alle. Wir freuen uns riesig, wenn wir noch mehr von euren Themen, die euch beschäftigen, erfahren, und würden uns tatsächlich sehr freuen, von euch zu hören.
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer, es ist wahnsinnig wichtig, denn also wir beide, Michael, du und ich, wir sagen es regelmäßig, alles, was wir hier in den Podcasts erzählen, basiert primär erstmal auf unserer Meinung. Was wir heute besprochen haben, da gibt's natürlich schon auch Definitionen teilweise dazu. Also wer wissen will, was ein KPI ist, googelt es im Zweifel. Das ist klar definiert. Viele Dinge, die wir aber so erzählen, sind unsere persönliche Meinung oder unsere persönliche Erfahrung. Und das kann natürlich bei jedem ein bisschen anders sein. Und am Ende geht's uns letztendlich halt darum, mit euch ins Gespräch zu kommen, auch eure Meinungen, eure Sichten auf die Dinge zu sehen und am Ende zu schauen, wie können wir sozusagen dieses wirklich große, sehr, sehr umfassende Thema gemeinsam letztendlich weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist einfach das Entscheidende. Wir wollen mit euch gemeinsam daran arbeiten und dann vielleicht tatsächlich auch gemeinsam neue Standards setzen. Das wäre natürlich das Beste daran.
Und ein neues Gefühl, also ein bestes Beispiel, ich weiß nicht, wie der Filmausschnitt ist, hier habe ich den unglaublich tollen neuen Röko-Pulli an. Und der Röko hat sich ja auch neu erfunden. Es ist einfach ein ganz neues Gefühl von der Radiologie. Und das wird mir jetzt im Nachhinein immer bewusster, was der Röko in diesem Jahr überhaupt war. Er hat sich gesetzt und mega, also cool, was er auf emotionaler Ebene geschaffen hat. So, und dieses Gefühl muss eben auch weitergetragen werden. Und ja, dieses Gefühl von Remote ist der neue Standard, das ist mein neues iPhone 18, cool, ich freue mich darauf, in Zukunft so eine tolle Technologie ja zu haben, mich auf diesen Prozess zu freuen und ja weg von was soll das denn eigentlich, warum tun wir das, hin zu ey cool, dass wir diese Chance haben, die Radiologie mitzugestalten. Und das ist die Einladung, gestaltet mit uns diesen Podcast, gestaltet Remote Operations neu und ja, lass uns eine Welt der Radiologie werden, wo man eben Spaß hat, sich noch besser zu vernetzen, auszutauschen. Und das ist die Einladung zu Remote Ray.
War fast schon ein Abschlusswort. Ich möchte eins noch ergänzen, weil du hast es gerade ganz richtig gesagt. Remote Operations ist eine Chance, kann eine Chance sein. Es ist nicht der Heilsbringer für alle. Das ist auch jetzt schon völlig klar. Und wir werden auch zukünftig Praxen sehen, die das komplett ablehnen. Meine persönliche Meinung ist, sieh es als Chance und lehne es nicht ab. Probier es wenigstens aus. Und wenn du für dich feststellst, nee, passt nicht in unser Setup, nicht in unser Mindset und so weiter und so fort, okay, dann lass es halt. Aber probier es wenigstens aus und verurteile es nicht einfach von vornherein. Denn am Ende ist es so, das war auch Teil des Rückos, wir werden in einen wahnsinnigen Fachkräftemangel reinlaufen. Das ist heute schon absehbar. Im Bereich der MTRs, sicherlich auch im Bereich der MFAs und im Bereich der Ärzte. Also, was meiner Meinung nach klar ist, so wie es in den letzten 10, 20, 30 Jahren gelaufen ist, wird es zukünftig nicht weiterlaufen können. Es wird Praxen geben, die werden das so weitermachen, die werden sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad weiterhin am Markt bestehen können. Aber diejenigen, die sich halt wirklich nicht auf die Veränderung einlassen, glaube ich, irgendwann wird der Punkt kommen, ja, damit sie halt schlicht und ergreifend nicht mehr geben. Und wir müssen uns nur, springt jetzt den Rahmen, aber darüber mal Gedanken machen, was passiert denn eigentlich, wenn die GOR-Reform kommt, wenn sie so kommt, wie sie jetzt im Netz auch diskutiert wird. Das wird für ganz viele Praxen ein Moment werden. Da werden die aufwachen, und zwar in einem Albtraum, weil sie sich heute zwar darüber Gedanken machen und sagen, wie ungerecht das doch alles ist und wie gemein und so weiter und so fort. Und man kann da auch immer schön drüber jammern. Aber man muss jetzt einfach die Gelegenheit packen und sagen, wir wissen, es wird was kommen. Wir wissen nicht genau, wie schlimm es kommt, aber irgendwas wird kommen. Heute läuft es durch den Bundestag, die erste Debatte zum Gesundheitswesen. Es wird irgendwas kommen. Und Remote Operations kann sicherlich dazu beitragen, dass die Praxen einfach zukunftsfähig werden. Und wie das am Ende dann ganz konkret ausgestaltet wird, das ist nochmal was ganz anderes. Aber es ist eine Chance, und meiner Meinung nach sollten die Praxen diese Chancen auch nutzen.
Wenn ihr Unterstützung, Beratung oder Ähnliches braucht, meldet euch gerne, diskutiert mit uns. Wir freuen uns definitiv darauf. Dementsprechend danke, Philipp, für den schönen Abschluss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.